Der Kavalier in dir. Magazin von Kleinkriminellen für Kleinkriminelle.
Ein herzliches Hallo, kurz nach Mitternacht, hier ist wieder der Kavalier in dir, das Magazin von Kleinkriminellen für Kleinkriminelle. Heute die 137. Ausgabe des Magazins. Bis hierhin haben wir es geschafft, natürlich nicht ganz ohne Prozesse, aber wir sind die ehrlichen Kleinkriminellen. Und Kleinkriminell ist ja heute eigentlich jeder von uns. Und wir finden, das ist auch richtig so, weil die Illegalisierung der Kleinkriminalität letztlich schädlich ist für die Gesellschaft. Sie löst alle Hürden auf zur Großkriminalität, zur Bandenbildung, zum Terrorismus. Und wer kann das schon wollen? Und noch immer werden in unserer Gesellschaft die Augen oft und gern verschlossen vor den positiven Seiten der Kriminalität. Dagegen wollen wir, das Magazin Der Kavalier in dir, ankämpfen. Kämpfen Sie mit. Mein Name ist Sascha Lobo und an der Musik Kollege Benedetti.
Ja, hallo.
Unser Themenschwerpunkt heute, wenn das Gewissen beißt. Jeder von uns kennt das, irgendwann beginnt man sich Gedanken zu machen. Und was dann? Die Reportage zeigt Ihnen jemanden, der wieder in die Legalität abgerutscht ist, mit allen schrecklichen Folgen. Vielleicht wäre für ihn die Nanokriminalität das Richtige gewesen. Diesen neuen Hype erläutern wir in unserem Trendbericht. Im Mitstreiterporträt sprechen wir mit dem Verbrecherverlag über Ehrlichkeit und Steuertricks, ein brandaktuelles Thema. Und im Serviceblog werden hilfreiche Tipps gegeben. Aber zunächst Musik. Benedetti, was haben wir denn heute frisch auf den Tellern?
Ja, im Gegensatz zum Mehrzahl der Bevölkerung habe ich mir diesmal richtig die Mühe gemacht und wollte die Stücke, die ich da spiele, auch downloaden und bezahlen. Vor allem bezahlen, aber es war gar nicht so einfach. Deswegen habe ich erstmal, um mit gutem Beispiel voranzugehen, ein Stück von meinen guten Kumpels von Kesogramm ausgesucht, um denen ein paar GEMA-Euros zuzuschustern. Und deswegen hören wir jetzt gleich Snow White on a Train von Kesogramm.
Viel Spaß in der kommenden Stunde.
Liebe Podcasthörer, sollte an manchen Stellen dieser Sendung die Musik fehlen, ist das nicht unsere Schuld? Amtliche Vorgaben zwingen uns dazu. Und was soll man tun als einfache Radiosendung?
Hier sind wir wieder bei der Kavalier in dir, das Magazin von Kleinkriminellen für Kleinkriminelle. Beginnen wir mit den Kommentaren zur letzten Sendung. Die war aber offenbar so gut, dass sich kaum jemand gemeldet hat. Wenn Sie was zur heutigen Sendung sagen wollen, wissen Sie ja, wie Sie uns erreichen. Wir distanzieren uns übrigens, im Gegensatz zu anderen, nicht von unserer Kleinkriminalität. Wir finden sogar, eine positive Kriminalität sollte effizient und unterhaltsam zugleich sein. Deshalb feiern wir das Finale in unserem Gewinnspiel. Wir haben in der letzten Sendung einen neuen Werbespruch für die Hamburger Hehlerhilfe gesucht und verlesen nun die besten Einsendungen, bevor wir anschließend den Sieger küren.
Was Diebe können, können nur Diebe.
Diebstahl, denn Eigentum ist Diebstahl.
Wer stiehlt, sündigt nicht.
Diebstahl, Sie haben doch eh nur auf einen Vorwand gewartet, sich ein neues zu kaufen.
Diebe kennen keine Ladenschlusszeiten.
Diebe, ohne uns wäre Ihre Hausratsversicherung glatt rausgeworfenes Geld.
Diebe, wenn wir gefragt hätten, hätten Sie ja doch Nein gesagt.
Diebe, wir reimen uns auf Liebe.
Diebe, wie die Heinzelmännchen, bloß umgekehrt.
Diebe, oder wollen Sie Ihre Versicherung ganz ohne fremde Hilfe betrügen?
Diebe, wir arbeiten leise, damit Sie schlafen können.
Diebe, wir haben die längeren Finger.
Diebe, ohne uns hätten Sie doch noch den Laptop von 1992, Sie Geizhals.
Diebe, das zweitälteste Gewerbe der Welt.
Diebe, Ihr starker Partner in puncto Diebstahl.
Diebe, wir schaffen Platz für Neues.
Diebe, alles muss raus.
Diebe, in Filmen findet ihr uns doch auch cool.
Diebe, wir wollen nur Ihr Bestes.
Diebstahl, da weiß man, was man hatte.
Diebstahl, wir bewegen was.
Diebstahl, Wohnideen zum Mitnehmen.
Diebstahl, der Gentleman unter den Verbrechen.
Diebstahl, immerhin Stahl.
Diebstahl, damit was mitgeht.
Diebstahl sind so lange Finger. Und wer genau gewonnen hat, verrät uns unsere charmante Schweizer Juryvorsitzende Sylvie Reinhardt.
Die Jury hat sehr lange beraten. Es gab viele gute, ausgezeichnete, sehr, sehr gute Einsendungen. Es konnte aber nur eine gewinnen. gewonnen hat, Diebstahl. Wir nennen es Arbeit. Herzliche Gratulation.
Und auch wir aus dem Studio gratulieren recht herzlich. Der Gewinn, eine Kiste Tweed aus Kaledonien, kann bei uns jederzeit abgeholt werden. Sie wissen ja wo.
Jetzt aus dem Heimatland unserer charmanten Juryvorsitzenden, die Schweizer Gruppe Saalschutz mit einem Titel zum Thema Kunstraub.
Das war die Gruppe Saalschutz und jetzt kommen wir zum Serviceblock unserer Kollegin Carla Grüner.
Der Serviceblock.
Wir beginnen mit dem neuen Kursprogramm der Hamburger Hela-Hilfe, das gerade frisch in der Redaktion eingetroffen ist. Wie immer bietet die Hela-Hilfe spannende Fortbildungsangebote an. Im Kurs Endlich Online wird Einsteigerwissen im Umgang mit Internet, eBay und Co. vermittelt, das gerade ältere Kollegen interessieren dürfte. Benutzervorwissen am Computer ist erwünscht. Fortgeschrittenen Internet-Usern sei das Seminar Google Password Sniffing empfohlen. Hier werden ganz neue Perspektiven auf den Hela-Beruf gegeben. Und natürlich auch mit dabei der Klassiker Zoll, wie es richtig geht. Das gesamte Kursangebot finden Sie im Internet an gewohnter Stelle. Bald ist wieder 1. Mai. Ein Feiertag für Arbeiter, aber auch für Kleinkriminelle. Denn auf Mai-Demonstrationen finden sich fast immer auch Menschenmengen. Ein ideales Arbeitsumfeld für Taschendiebe. Einbrechern können wir in diesem Jahr eine Reise nach Nürnberg oder Hamburg empfehlen. Die NPD plant in beiden Städten Aufmärsche. Antifa und Bürgergruppen haben bereits zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Das bedeutet natürlich, in den Innenstädten sind große Polizeiaufgebote im Einsatz. Und wie gewohnt kann dafür mit deutlich verringerter Polizeipräsenz in den Wohngebieten am Stadtrand gerechnet werden. Aber Vorsicht! Informieren Sie sich kurzfristig über Aufmarschverbote. Nazi-Demos können auch noch in der Nacht vorher per Gerichtsbeschluss gekippt werden. Eine sichere Bank sind natürlich, wie immer, die Maikrawalle in Berlin. Und besonders schön in diesem Jahr, erstmals fallen Himmelfahrt und der 1. Mai auf den gleichen Tag. Die Polizei muss sich also zusätzlich noch um betrunkene Vatertagstouren kümmern. Außerdem nutzen viele Familien das verlängerte Wochenende zu einem Kurzurlaub. Sie wissen, was das bedeutet. Der Frühling ist traditionell der Auftakt der Taschendiebstahlsaison. Doch was trägt Frau in diesem Jahr? Was sind die Taschentrends der Saison? Direkt aus Mailand unsere Moderedakteurin Ulrike Wagner.
Die gute Nachricht. Die Dominanz der XXL-Bags ist gebrochen. Die Taschen werden wieder kleiner. Und wo weniger Platz ist, können Geldbörsen und Handys schneller gefunden werden. Ebenfalls schön, weiche Verarbeitungen im Knautschdesign werden zunehmend von standigeren Taschenkörpern abgelöst. Lange Wühlaktionen gehören so der Vergangenheit an. Doch die Kehrseite der Medaille? Es gibt weniger Quer- und wieder mehr Hochformate. Der Eingriffsbereich wird dadurch empfindlich verkleinert. Jetzt sind echte Langfinger gefragt. Außerdem gilt, der Taschensommer 2008 wird farbig. Von Kombinationen in Pink, Orange, Sonnengelb bis zu Signalfarben wie Knallrot und Königsblau ist alles dabei. Damit sind die Taschen natürlich leichter zu sehen. Unauffälliges Arbeiten wird Taschendieben so erschwert. Bei den Materialien geht der Trend wieder stärker in Richtung Reptilleder. Das ist einerseits zu begrüßen, denn so ist auch die Tasche an sich etwas wert. Andererseits ist die leicht rutschige Oberfläche ein stetiges Risiko beim Taschenklau. Aus Mailand, Ulrike Wagner.
Durchwachsene Aussichten also. Denn vor allem nach wie vor dominiert die Henkeltasche den Markt. Erst mit der Rückkehr der langriemigen Schultertaschen dürfte Taschendiebstahl wieder zu einem einträglichen Geschäft werden. Wir hoffen auf die Herbstkollektion. Zum Abschluss noch unser beliebter Kreditkartenservice. Sicher halten Sie schon Stift und Papier bereit. Folgende Kartennummern sind noch ungesperrt. 2398 2176 1241 7863. Gültig bis November 2009. 1122 0975 3401 2457.
Gültig bis Juni 2009. Und 3076 2874 1998 8734. Gültig bis Dezember 2008. Die Namen sind natürlich Blanco. Der Kavalier in dir wünscht Ihnen einen schönen Einkauf.
Ja, und dann legen Sie mal gleich los mit Ihren Bestellungen und beeilen Sie sich, denn üblicherweise hören die Sperrinstitute hier mit. Und ab Montag früh, wenn Sie wieder im Büro sind, wird mit den Nummern erfahrungsgemäß nichts mehr laufen.
Ich kann auch nur bestätigen, dass diese Nummern sehr, sehr gut funktionieren. Also ich habe zum Beispiel vor 3 Wochen damit einen Flug nach London gebucht, hat wunderbar geklappt. Keine Probleme am Zoll, alles super. Sehr zu empfehlen. Ja, nächstes Stück, sehr zutreffend. Neulich ist ein BBC One-Moderator in Dubai an die Grenze gekommen und hatte da dummerweise 1 Gramm Gras und eine Porno-DVD bei sich im Gepäck. Das führte dazu, dass der gute Mann zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist. Ich weiß nicht, wie das Zuchthaus in Dubai aussieht. Ein Hotelzimmer ist es wohl nicht. Naja, der Mann saß da einige Monate ab, bevor dann er das große Glück hatte, dass aufgrund seiner BBC-Tätigkeit er da diplomatisch irgendwie rausgeangelt wurde. Aber ihm zu Ehren hören wir jetzt einen kleinen Auszug aus seinem genialen Sendeformat bei BBC One. DJ Groove Rider.
Fabio and the Rider, week to week, back to back. This edition is called Rider Radio. Now we got some big things jumping off tonight. Got the Vinyl Killers. Last week chasing status. We're in the top spot with The Druid on EP on Bingo Records. That's the Zinc imprint. We're gonna be hitting that in about 30 minutes or so. Find out if Chasing Status can hold on to that spot. We've got a big competition where you could go along with Andy C. No, I've definitely got that one wrong. Andy C's going to be signing some LPs which we're going to be giving away. Nightlife 3. To go with it, Andy C's going to be dropping in. Now, I was hoping Andy was going to get in the mix for us. Mr. Double Drop King himself. But I don't know if that's going to happen.
Das war DJ Groove Rider und Sie hören immer noch die Folge 137 von Der Kavalier in dir zum Thema Wenn das Gewissen beißt. Sag mir, Benedetti, wärst du gerne wieder ein gesetzestreuer Bürger? Würdest dich nach den Regeln richten? Mit einer richtigen Arbeit, mit einem Job, nur bei Grün über die Ampel gehen? Eine Steuererklärung machen, all das?
Nee, ich setze gerade alles daran, endlich auch mal in die mittlere bis größere Kriminalität versetzt bzw. befördert zu werden und belege deswegen gerade so einen Kurs bei der Volkshochschule, und zwar Subventionsbetrug in Berlin nach dem Mauerbau Teil 1 und Teil 2. Sehr, sehr attraktive Sache gerade.
Benedetti, du weißt aber schon, dass das Großkriminalität ist, die wir eigentlich ablehnen.
Naja, das ist ja auch nur rein akademisch. Ich muss mich ja einfach mal so informieren. Ich finde es ja auch alles sehr abstoßend.
Richtig. Genau umgekehrt geht es übrigens Hartmut S. Rechtschaffenheit als Tugend. Was für uns und für Sie bestimmt eine bizarre Vorstellung ist, ist für ihn zum Lebensprinzip und damit zum tristen Alltag geworden. Hartmut S. ist in die Legalität abgerutscht. Unser Reporter Larry R., dessen Nachname nicht zur Sache tut, hat sich mit ihm getroffen. Die Stimme haben wir nachträglich verfremden müssen, denn der Ausstieg aus der Illegalität ist bisweilen gefährlicher als andersherum. The Benedetti, da weißt du was drüber.
Die Reportage.
Hartmut S., 39, lebt legal. Es fing für ihn ganz harmlos an, als er sich eines Tages ein Ticket für die U-Bahn kaufte, anstatt ganz normal, wie immer, schwarz zu fahren. Einfach so, aus Neugier. Irgendetwas hat dabei in seinem Innersten Klick gemacht. Vom erstmaligen legalen Kauf einer DVD bis zum Wegwerfen seines gefälschten Behindertenausweises war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Doch bei solchen Bagatellen blieb es nicht. Seine zunehmende Abneigung gegenüber jeglichen Delikten, und seien sie noch so selbstverständlich, führte bei Hartmut S. zu einem völligen Lebenswandel. Ja, er ist zu einem richtigen Kavalier geworden. War er früher ein ausgeglichener und fröhlicher Mensch, der nichts anbrennen ließ, so führt nun seine obsessive Aufrichtigkeit oft zu Nervosität und schlaflosen Nächten. Es plagen ihn deshalb manchmal auch Zweifel.
Das fing eigentlich alles an in der U-Bahn. Da habe ich mir mal so eine Fahrkarte gekauft aus dem Automaten. Du hast Neugier, also ganz blöd, einfach nur aus Neugier. Ich wollte wissen, wie die anderen Leute, wie sich das anfühlt, wie die anderen Leute so leben. Ja, und dann ging das los. Dann bin ich irgendwann überhaupt nicht mehr schwarz gefahren. Ich habe dann auch eigentlich die Abende immer zu Hause irgendwie alleine gesessen am Küchentisch, hab Überweisungsträger ausgefüllt, ne? So GZ. Was halt so anfällt, ne?
Mit dem Abrutschen in die Legalitätsszene verlor Hartmut S. nach und nach alles. Geld, Freunde, Lebensqualität. Die Anerkennung, die er früher in der Halbwelt hatte, konnte er sich in seinem neuen sozialen Umfeld nur schwer erringen. Hinzu kamen finanzielle Herausforderungen. Geld zu haben war für ihn früher kein Problem. Zu holen gab es schließlich immer was. Aber statt bei gut bezahlten Deals oder Kurierdiensten ein paar Riesen zu machen, stellt er sich nun erstmals in der Agentur für Arbeit an. Selbst harmlose Schwarzarbeit ist für ihn nicht mehr akzeptabel. Er lebt jetzt ausschließlich von dem Hartz-IV-Satz von 345 Euro.
Früher haben wir uns hier öfter mal einen Porsche gezogen und dann hier ab nach Düsseldorf in Puff. Hier mit ein paar Jungs. Das reicht mir überhaupt nicht mehr. Ja, Peter Hahn hat mal gesagt, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben. Die glücklichsten Menschen sind die, die am meisten danken. Ja. Danken ist es nämlich. Das war schon tierisch geil in Düsseldorf damals.
Seit 2 Monaten lebt er mit der Finanzbeamtin Juliane B. zusammen, die von seinem vorherigen Leben nichts weiß. Zu seinen alten Kumpels hat er immer seltener Kontakt. Er hat Andeutungen gemacht. Es war ihm aber auch peinlich, offen mit ihnen zu sprechen. Wenn er mit ihnen in der Kneipe sitzt, wird er zwar nicht geschnitten, mit ihm spricht man aber meistens über belanglose Sportthemen, anstatt über die nächsten Dinger, die zu drehen sind. So wird Hartmut S. immer klarer, was er verloren hat. Gibt es für Hartmut S. einen Ausweg aus der Tugendspirale? Notorisch Rechtschaffende führen oft eine verlachte Randexistenz. Und bedauerlicherweise gibt es gesellschaftliche Kräfte, die diese Gefallenen in den sogenannten Rechtsstaat integrieren wollen. Pamphlete von Ulrich Wickert oder Jürgen Fliege verführen zum kompletten Seitenwechsel. In letzter Zeit haben sich jedoch auch Selbsthilfegruppen und Arbeitskreise gebildet, wie etwa die Hehlerhilfe in Hamburg, die den Weg zurück in die Illegalität fördern und für die Betroffenen wieder freimachen. Sogar Kurse in Online-Kriminalität werden angeboten. Für Hartmut S. sieht die Sozialprognose also gar nicht so düster aus. Seine Straße hat noch immer 2 Richtungen.
Armutsfall, Legalität. Naja, wenn er das für ein Problem hält. Anyway. Ja, nächstes Stück, Nothing to Steal from the Museum, von der Gruppe Disco.
Und weiter geht's mit unserem Schwerpunkt, wenn das Gewissen beißt, und der Geschichte von Volker G. Volker G. hat die Kriminalität nicht verlassen, ganz im Gegenteil. Er ist an der Spitze eines brandneuen Trends, der Nanokriminalität. Nano steht für wirklich, wirklich kleine Kriminalität. Und das war für ihn der Einstieg. Lässt das auf mehr hoffen? Oder ist Nanokriminalität nur ein Hype? Unser Reporter Rainer Peterberg hat ihn bei einem seiner Beutezüge begleitet.
Der Trendbericht.
Ein ganz normaler Supermarkt in Berlin-Charlottenburg. Doch was Volker G., Ende 30, unauffällige Kleidung, mittlere Größe, vorhat, ist alles andere als alltäglich. Heimlich schleicht er durch die Gänge und plötzlich greift er sich einen herrenlosen Einkaufswagen. Bevor ihn jemand sieht, ist Volker G. schon hinter dem Nudelregal verschwunden. Dann beginnt das große Aufräumen. Eier, Bio-Joghurt, Dauerwurst, alles, was Volker G. nicht braucht, wird wieder feinsäuberlich an seinen alten Platz gelegt. Und auch in der Obstabteilung wird Volker G. aktiv. Wiegt drei kleine Äpfel ab und tauscht danach, in einem unbeachteten Moment, einen davon gegen ein größeres Exemplar. An der Kasse fällt dieser Schwindel natürlich nicht auf. Schon hat Volker G. 7 Cent verdient. Und draußen bekommt er für den Einkaufswagen nochmal 50 Cent obendrauf. Ein gelungener Tag also für Volker G. Denn Volker G. ist nanokriminell. Eine noch sehr junge und besonders kleine Form der Kleinkriminalität, die aber immer mehr Anhänger findet. Die Regeln des Trends sind hart und eindeutig.
Ja, ich sag mal, es ist schon klar, dass der Gewinn muss im Centbereich liegen. Es, drüber darf es nicht gehen. Also kann durchaus auch mal im zweistelligen Centbereich sein. Das ist dann ein richtig dicker Fischzug. Aber eigentlich ist das schon so Berufsethos.
Volker G. hat dabei eine typische nanokriminellen Laufbahn hingelegt. Schon beim Pfennigschnipsen auf dem Schulhof fing es an.
Ja, ich habe das quasi vom Schulhof schon gemerkt, dass ich so ein bisschen so eine sehr kleine kriminelle Ader habe. Ich habe damals Pfennige Schnipsen gespielt und ich habe da mit präparierten Pfennigen und Magneten gearbeitet. Und ja, habe dann schon gemerkt, da kommt dann schon einiges zusammen. Man kann sich durchaus alle paar Wochen mal ein großes Eis leisten, wenn man einfach ein paar Pfennige macht.
Als nächste Stufe kam der Ladendiebstahl. Die kleinen Plastiklöffel aus der Eistruhe, Senfpackungen am Pommesstand oder auch einzelne Schrauben im Baumarkt. Nichts war vor Volker G. sicher. Und natürlich war er auch ein leidenschaftlicher Schwarzfahrer.
Schwarzfahren haben wir dann natürlich auch alle gemacht, aber immer nur eine Station. Danach habe ich mir dann doch lieber ein Ticket gekauft.
Die Möglichkeiten für Nanokriminelle sind vielseitig. Beim Tanken genau für 20 Euro und 2 Cent tanken und dann nur einen 50-Euro-Schein zum Bezahlen dabei haben. Fast alle Tankwarte erlassen einem die fehlenden 2 Cent. Auch die Post stellt Briefe, die mit 54 Cent frankiert sind, noch immer anstandslos zu. In viele Zigarettenautomaten passen anstelle von 2-Euro-Stücken auch georgische 5-Lari-Münzen, die aber nur 1,91 Euro wert sind. Und wer heimlich seine Bierflaschen mit aus der Kneipe nimmt, kann später noch den ganzen Pfand kassieren. Wie viele Nanokriminelle es in Deutschland gibt, weiß keiner so genau. Das BKA schätzt den jährlichen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden aber bereits auf mehrere tausend Euro. Tendenz leicht steigend. Denn auch den neuen Medien gegenüber sind die Nanokriminellen aufgeschlossen.
Online-Nanokriminalität ist jetzt so das neue Ding. Das ist schon ziemlich super, weil man kann von zu Hause mit einem Mausklick 20, 30 Cent verdienen. Das gab's früher gar nicht so. Da geben sich nochmal ganz andere Möglichkeiten, die wir irgendwie früher so halt nicht hatten, als es das Internet noch nicht gab. Und das mehrmals im Monat sogar.
Mithilfe von fingierten E-Mails werden ahnungslose Internetnutzer neugierig gemacht. Ihnen wird vorgegaukelt, dass eine Erbschaft von wenigen Euro auf einem nigerianischen Konto liegt. Da es keine offiziellen Erben gibt, sollen sie als Bürger einspringen und einen Teil der Erbschaftssumme vorschießen, meist so um die 20 Cent. Dieses Geld sehen die Opfer selbstverständlich nie wieder. Doch von Reue ist bei Volker G. keine Spur. Dafür ist der verursachte Schaden auch viel zu gering.
Ich kann abends schon mit einem guten, wirklich guten Gewissen ins Bett gehen. Also ich weiß nicht, wie es da anderen Kriminellen geht, aber als Nanokrimineller hat man nicht wirklich ein schlechtes Gewissen. Also es ist durchaus auch ein Vorteil der Nanokriminalität.
Aber nicht nur das. Die Strafverfolgung geht im Bereich der Nanokriminalität gegen null. Und weil es bisher noch recht wenig Nanokriminelle gibt, sind Bandenkriege oder ähnliche Probleme absolut kein Thema. Falls Sie es nicht schon längst praktizieren, probieren Sie es doch auch selber mal aus.
Nanokriminalität, probieren Sie es doch auch selbst mal aus. Aber kein Trend ohne Gegentrend. In gewissen Kreisen spricht man bereits vom neuen Renner der Wiedergutmachungskriminalität. Pfandflaschen im Club klauen, aber dann im Laden abgeben und den Pfand spenden. Drogen kaufen und dann wegwerfen. Oder sogar Drogen herstellen und einfach verschenken.
Also wenn es nach mir ging, ich würde es ja nicht spielen. Aber wir haben ja hier einen Kulturauftrag zu erfüllen. Und deswegen gleich nach der Musik das Lyrik-Intermezzo.
Das Lyrik-Intermezzo.
Lerne wegzugeben. Komm heute Nacht in den alten Burgtorgraben. Komm mit dem, was du hast, doch komm allein. Und ich führe dich auf dem schnellsten Weg vom Haben zum Sein. Klammere dich nicht an Besitz, lerne wegzugeben. Wisse, dass Geben selgerte Nehmen ist. Ich will, dass du heute Nacht wie nie im Leben selig bist. Ach, wie flink ist das Glück, willst du's erhaschen? Belade dich nicht mit Reichtümern unnütz und schwer. Ich nehm deine Last dir ab, gib deine Taschen ruhig her. Der ganzen Menschheit gehören Gottes Gaben. Erst wird das Ich zum Wir, dann wird Dein zu Mein. Komm heute Nacht in den alten Burgtorgraben, allein. Klaus Cäsar Zehrer.
Hier ist der Kavalier in dir, das Fortbildungsmagazin für Kleinkriminelle. Und wir haben jetzt gerade gehört, Körper Klaus, das ist eigentlich ein Titel, den wir nicht erwähnen dürfen, weil auf der CD ist kein GEMA-Code und das ist auch nicht autorisiert, das Ganze. Und Prinz, der Autor bzw. der Rechteinhaber ist, hat ganz besonders was dagegen, wenn wir es auf Deutschlandradio spielen. Aber
Sie wissen ja, wie in unserer kleinen kleinkriminellen Sendung das Motto lautet. Der nächste Beitrag ist von unserem treuen Kolumnisten und Jurawissenschaftler Edison Freiwald. Er hat zwar seine akademische Karriere aufgeben müssen, eine unangenehme Story mit gefälschten Daten, aber bei uns hat er immer noch etwas zu sagen. Hören Sie jetzt seine Kolumne »Die Pflichtverteidiger«, in der er sonst unangesehene Berufsgruppen verteidigt. Heute die Einbrecher.
Der Pflichtverteidiger.
Heute Einbruch. Um eines gleich von Anfang an klarzustellen, Einbruch ist zu Recht verboten und verdient Strafe. Aber wie viel Strafe ist für einen schlichten Einbruch angemessen? Sollte man Einbrechern die Hand abhacken, damit sie es auf keinen Fall noch einmal tun? Sollte man sie ins Gefängnis werfen und somit gleichstellen mit Mördern und Terroristen? Oder leisten sie eventuell einen Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft? Ist ein Einbrecher, und hier sind wir bereits am Kern des Problems, noch ein vollwertiges Mitglied der Menschheit? Sehen wir uns einmal die empirisch überprüfbaren Fakten an. Einbruch ist ein traditionsreiches Gewerbe und schon in jahrtausendealten Schriften verboten. Einbruch erfordert handwerkliches Geschick, Stressstabilität und schnelles, sicheres Arbeiten. Die meisten Einbrüche geschehen, ohne dass der Betroffene es direkt mitbekommt. Ja, man könnte sagen, dass Heimlichkeit ein wesentlicher Aspekt der Tätigkeit ist. Der Einbruch geschieht entweder nachts oder wenn die sogenannten Opfer im Urlaub oder beim Einkaufen sind. Seien wir ehrlich, wirklich Angst muss man vor einem Einbrecher nicht haben. Er tut niemandem etwas und verabscheut Gewalt genau wie alle anderen. Den einzigen Schaden, den wir nach einem Einbruch haben, ist etwas Unordnung und ein paar Wertgegenstände, die von der Hausratsversicherung ersetzt werden. Ist das wirklich so tragisch? Sie verlangen wissenschaftliche Argumente für den Nutzen des Einbruchs? Bitte sehr. Ohne das reale Risiko, dass eingebrochen wird, wären Hausratsversicherungen, Sicherheitsdienste und Alarmanlagenhersteller schnell pleite. Und dieses Risiko ist gering genug. Pro 1000 Einwohner gibt es in Deutschland jährlich nur einige wenige Einbrüche. Eine Zahl, die weltweit seit Jahren kontinuierlich zurückgeht, während Gewaltverbrechen übrigens zunehmen. Laut Verbrechenstatistik wurde in Deutschland im Jahr 2004 nur noch halb so viel eingebrochen wie 1993. Einbruch ist ein aussterbendes Handwerk. Bald wird niemand mehr wissen, wie man Schlösser öffnet. Wen soll man dann rufen, wenn man den Schlüssel verloren hat? Einbrecher stehen heute vor neuen Herausforderungen. Die Türschlösser werden immer besser, die Alarmanlagen zuverlässiger und immer weniger Leute heben ihr Geld zu Hause auf. Aber es kommt noch schlimmer. Die Leute besitzen heute einfach schon alles. Das Hehlergeschäft mit Fernsehern und Videorekordern zum Beispiel ist nach Aussagen von Experten in den letzten Jahren vollkommen eingebrochen. Und was soll man dann in einer durchschnittlichen Wohnung noch stehlen? Langsam, aber sicher wird dem einfachen Einbrecher von nebenan die Lebensgrundlage entzogen. Die meisten Einbrüche pro Einwohner gibt es übrigens in Australien, Dänemark, Estland, Finnland, Neuseeland und Großbritannien. Warum? In diesen Ländern findet man eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Spitzenuniversitäten, hohe Exportquoten für Edelmetalle und Käse, hohe Scheidungsraten sowie eine große Anzahl von Linux-Servern pro Einwohner. All das sind anerkannte Indikatoren für eine moderne, hochzivilisierte Gesellschaft. Einbruch, das zeigen die internationalen Statistiken ganz deutlich, ist ein Nährboden für Zivilisation. Erst kommen die Einbrecher, dann folgen alle anderen angenehmen und nützlichen Dinge. Einbruch ist das notwendige Übel, zudem ein sehr kleines Übel. Länder mit extrem geringen Einbruchsquoten sind Armenien, Jemen und Saudi-Arabien. Was haben alle drei gemeinsam? Man möchte dort nicht leben. Das Positive zum Schluss. Nur jeder fünfte Einbruch wird aufgeklärt. Insofern ein vergleichsweise sicheres Gewerbe, auch wenn man nachts arbeiten muss und statistisch gesehen nicht viel verdient. Die Menschen sollten dankbar sein und beim nächsten Mal einfach mehr Geld zu Hause liegen lassen. Es ist für einen guten Zweck.
Passend zur Wissenschaftskolumne haben wir soeben brandfrisch auf den Tisch bekommen die Formel zum ökonomischen Modell der kriminellen Handlung, ausgetüftelt von Lichtensteiner Spezialwissenschaftlern. Danach wird eine kriminelle Handlung begangen, wenn der Nutzen aus krimineller Handlung größer ist als der Nutzen aus alternativer Zeitverwendung. Das heißt, der erwartete Nutzen EN aus begangener Straftat, EN illegal, gleich P über U, Klammer auf, Y minus F, Klammer zu, plus, Klammer auf, 1 minus P, Klammer zu, mal U, mal Klammer auf, Y. Wobei P der Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung entspricht, U die von Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion abbildet, Y das Einkommen aus der Straftat darstellt und F die Geldstrafe bei der Verurteilung ist. Damit ist EN illegal größer als 0 und dann wird die Straftat begangen. Diese prächtige Formel können Sie wie immer nachlesen auf kavalier.folge137.de.
Übrigens eine etwas einfachere Formel. Auf Platz 38 des Korruptionsindex steht Botswana. Deutschland ist auf Platz 20. Der folgende Titel heißt Air Max. Warum erzähle ich das überhaupt? Air Max ist die Fluggesellschaft von Botswana. Und das ist ein wunderschöner Titel von Kenny Dope Gonzalez.
Sie hören Der Kavalier in dir, die Sendung für Kleinkriminelle. Und bisher haben wir auch gedacht, es wäre die einzige. Unser altgedienter Medienredakteur Ingo Fried hat jedoch was ausgegraben. Jetzt in seiner TV-Kritik Die Abzocker, Mittwoch 21 Uhr auf Sat.1. Und zumindest eine Sache scheint ihm gut gefallen zu haben.
Die TV-Kritik.
Die Abzocker. Das sind ihre Tricks. Drei sympathische junge Menschen, gefilmt mit versteckter Kamera, stehen in einer Bude eines Berliner Ökomarkts und verkaufen selbstgemachte Salami, frisch vom Bauernhof, für 4 Euro pro Stück.
Das ist rein biologisch. Das sind Gewürzschweine.
Dann wird ausführlich gezeigt, wie die edle Bioware hergestellt wurde. Billigste Supermarktwurst wird ausgepackt und mit neuen Etiketten versehen. Willemanns Gewürzschweinsalami. Das, so dröhnt der Off-Sprecher dramatisch, sei die Bio-Abzocke. Muss so etwas wirklich im Fernsehen gezeigt werden? Auf eine so schlichte Idee kommt doch selbst ein mäßig erfindungsreicher Bürger zur Not auch noch alleine. Außerdem ist die Gewinnmarge so niedrig, dass sich der Aufwand kaum lohnt. Ähnlich unoriginell die sogenannte Supermarktabzocke. Eine Komplizin lockt eine Supermarktkundin unter einem Vorwand von ihrem Einkaufswagen weg, woraufhin ein Dieb in aller Ruhe das Portemonnaie aus der zurückgelassenen Handtasche nimmt.
Agnieszka muss jetzt aus dem Supermarkt, bevor das Opfer den Verlust bemerkt.
Kinder, sie muss raus, ich muss verschwinden.
Was soll das? Der Zuschauer, der allen Ernstes glaubt, dass es so einfach sei, Geld zu verdienen, wird böse enttäuscht werden, sobald er den Trick selber ausprobiert. Nur in seltenen Glücksfällen kommt man heutzutage noch so widerstandslos an einen Geldbeutel. Hier wäre von den Sendungsmachern mehr Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe zu wünschen gewesen. Dann wieder zeigt die Sendung Tricks, die viel zu kompliziert sind, als dass man sie ohne weiteres in das eigene Repertoire aufnehmen könnte. Die EC-Kartenabzocke etwa zeigt, wie man an EC-Karten und die dazugehörigen PIN-Nummern gelangt.
Und sind EC-Automaten normalerweise voll mit Geld, so ist dieser hier so konstruiert, dass eine Gaunerin hineinpasst.
Man braucht dazu nur einen täuschend echt nachgebauten Mannshohn-Bankautomaten, den man mitten in die Fußgängerzone stellt und in den man sich verstecken kann. Ob diese extrem aufwendige Methode sich jemals durchsetzen wird, darf bezweifelt werden. Schließlich gibt es seit langem bewährte Low-Tech-Lösungen, die zum gleichen Ziel führen. Aber wir sollten nicht undankbar und überkritisch sein. Die Abzocker, das sind ihre Tricks. Mittwochs um 21.15 Uhr auf Sat.1 ist momentan die einzige Sendung im deutschen Fernsehen, die speziell für Kleinkriminelle produziert wird. Viele der Aktionstipps sind durchaus mal einen Versuch wert, wie man einen Schlüsseldienst dazu bringt, eine fremde Wohnung für einen zu öffnen oder wie man Falschgeld unter die Leute bringt, das ist lehrreich und anregend zugleich. Freilich besteht bei Sendungen dieser Art auch immer die Gefahr, dass sie von den Falschen gesehen werden, nämlich von unbescholtenen Bürgern, die wissen wollen, wie sie sich vor Betrügern schützen können. Ein zweischneidiges Schwert also. Aber dass die Abzocker praktisch 1:1 von der BBC-Serie The Real Hustle abgekupfert wurde, das wollen wir uneingeschränkt loben.
Auch von der BBC abgekupfert ist folgender Beitrag von Osi Müso. Und zwar erleben sie dort, wie sich zwei etwas ältere Damen einer sehr beliebten Vorabendserie im nicht enden wollenden Loop ohrfeigen und beschimpfen. Sozusagen Vorabends Entertainment geremixed von Osi Müso aus London. You cow! You bitch! You cow! You
play! Yes or no? No! Der Kavalier in dir auf Deutschlandradio Kultur. Kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, das Mitstreiterporträt. Wir sprechen mit Kavalieren, die mit uns an einem Strang ziehen. Reporter M. Metz hat mit Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag gesprochen. Über den Buchmarkt, über Kaviar bei Aldi und die neueste Bucherscheinung. 1200 ganz illegale Steuertricks.
Das Mitstreiterporträt.
In einem Berliner Hinterhof sitze ich jetzt bei Jörg Sundermeier, dem Macher vom Verbrecherverlag, und stelle ihm gleich mal unsere Einführungsfrage des Mitstreiterporträts. Herr Sundermeier, was ist für Sie denn der Kavalier?
Der Kavalier ist jemand, der seine Absichten nicht verschleiert, der ehrlich und entschlossen auf eine Sache zugeht. Der Kavalier, der einer Dame die Wagentür aufhält und sagt, können wir später noch zu mir gehen, ist für mich ein Kavalier, der nicht lügt. Das ist ritterlich, das ist ehrlich, das ist männlich, das ist wahr. Der Kavalier, der nur die Tür aufhält für eine Dame und nichts sagt, lügt, glaube ich.
Wir porträtieren Sie ja heute auch, weil Sie diesen Kavaliersethos auch in Ihren Verlag mit reingenommen haben. Der Verbrecherverlag heißt Verbrecherverlag und ist auch ein Verbrecherverlag.
Ja, wir verfolgen das Prinzip Ehrlichkeit. Wir stehen zu den Dingen, die wir tun. Unser Motto war jahrelang oder ist ja auch noch bis heute dem Stück Pandemonium Germanicum von Jakob Michael Reinhold Lenz entliehen und lautet, denn nur Verbrechen schafft Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist unser Auftrag.
Was uns da besonders interessiert, ist natürlich das Konkrete. Wie funktioniert das dann in konkret beim Verbrecherverlag?
Nun zum Beispiel sehen Sie das Urheberrecht. Es wird viel über das Urheberrecht in letzter Zeit gestritten. Und wir haben festgestellt, dass es ja nicht so ist, dass die Autorin oder der Autor Urheberin oder Urheber eines Textes ist. die schreiben ja nur. Aber wir bringen überhaupt erst den Text ans Licht. Also sind wir der Urheber. Daher machen wir einen Vertrag mit der Autorin oder mit dem Autor, dahingehend, dass von Seiten der Autorin des Autors keine Vergütung zu erwarten ist. Im Gegenteil, dadurch, dass wir die ganze Urheberschaft auf uns nehmen, verlangen wir dementsprechend auch noch einen durchaus angemessenen Obolus für die Popularisierung des Namens dieser vermeintlichen Urheberin, dieses vermeintlichen Urhebers. Autoren sind dumm.
Wie läuft das dann so finanziell für Sie? Ist dann der Buchverkauf überhaupt die Haupteinnahmequelle? Wie läuft da so das Business bei Ihnen?
Naja, wir verkaufen schon ab und an Bücher. Auch das kommt vor. Es gibt aber wichtigere Dinge. Wissen Sie, wir befinden uns ja in einem großen Spiel. Es ist ein Spiel gegen einen eigentlich vermeintlich übermächtigen Gegner, aber wie wir wissen, Männlichkeit definiert sich auch und gerade im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner, gegen den vermeintlichen Untergang, so dass es bei uns auch andere Varianten des Geldverdienens gibt. Eine ganz wesentliche Variante ist, dass wir unseren Verlag ziemlich hoch versichert haben, wie auch die Versicherungen wissen, wir sind der Verbrecherverlag und wir dann gleichzeitig kokainabhängige Menschen auf Entzug einstellen für einen kurzen Bereich, dass sie Becher mit extrem hässlichen und schwierigen Flüssigkeiten, Rotwein, Benzin, Kaffee, bis an den Rand gefüllt über Buchreihen sich weitergeben müssen. Diese Buchreihen wiederum sind unverkäufliche Bücher. Wir haben einen enormen Versicherungsschaden. Wir bedauern das sehr. Und auf diese Weise ist doch auch aus dem ein oder anderen unverkäuflichen Titel schon ein Goldstück geworden.
Der nächste Titel, über den wir auch sprechen wollen und der bei Ihnen jetzt bald herauskommt, ist 1200 ganz illegale Steuertricks, eine Abkupferung von dem Bestseller von Franz Konz, 1000 ganz legale Steuertricks. Was passiert in diesem Buch?
Franz Konz hat in seinem Buch 1200 ganz illegale Steuertricks beschrieben, wie man es schaffen kann, die Steuer in einer Weise zu hintergehen, dass es ihr auch wirklich wehtut. Wie gesagt, bei uns ist gerade dieser Kavalier oder ich würde dann noch eher sagen Ritterbegriff ein sehr wichtiges und bedeutendes Moment, das auch unser Spiel sozusagen motiviert. Und es geht uns sehr darum, im Spiel eben mit diesem Gegner auch tatsächlich Wunden zu schlagen und nicht kleine, verhärmte, wie soll ich sagen, Unzulänglichkeiten der Bürokratie aufzudecken und daraus einen Steuergewinn von vielleicht 10 oder 15 Euro zu machen. Es geht uns um Tausende und es geht uns darum, diese Tausende auch einzunehmen.
Dieser Kampf gegen den Staat ist ja, was uns alle vereint. Der Staat lebt eigentlich von diesen Bagatellverbrechen, von diesen Dingen, die er kriminalisiert, die er dann mit Bußgeld, mit hohen Bußgeldern bestraft. Und das müssen wir büßen als ganz normale Kleinkriminelle. Sie können da wahrscheinlich auch einige Lieder davon singen. Aber mich würde jetzt eigentlich noch mehr interessieren, diese Geschichte von Ihnen, die ich auch über andere Wege zugespielt bekommen habe, die Geschichte mit Aldi und Kaviar. War das denn nicht so, dass Sie da ein bisschen im baudrillardischen Sinne gehandelt haben?
Naja, also ich muss die Geschichte erstmal erzählen. Also das war noch in unseren Studententagen. Es gab eine Zeit, wo es zumindest bei Aldi Nord tatsächlich echten russischen Kaviar gab. Und wir hatten es uns damals in einer Wohngemeinschaft und wir sind dann immer in den gegenüberliegenden Aldi gegangen und derjenige, der ohne Kaviar nach Hause kam, war natürlich ein Versager. Irgendwann dann war es endlich so weit, wir wussten gar nicht mehr, was wir mit dem Zeug anfangen sollen, was ja immer wieder der kleine Mann unterschätzt oder derjenige, der einfach nicht nimmt, was er haben will, was er immer wieder unterschätzt, ist, irgendwann schmeckt Kaviar nicht mehr, wie alles nicht mehr schmeckt, wenn man es zu oft hat. So wussten wir auch irgendwann nicht mehr, wir haben Kaviar zuletzt als Salzersatz für Speisen genommen, damit wir überhaupt noch irgendeine Verwendung für dieses Zeug hatten. Da vielleicht merkte man damals noch eine kleine kleinbürgerliche Sparsamkeit bei uns, anstatt dass wir die Dose gleich weggeworfen haben. Auf jeden Fall, als dann irgendwann bei Aldi Nord kein Kaviar mehr vorhanden war, haben wir gemerkt, wir haben für uns gewissermaßen ein Spiel gewonnen. Es geht um dieses Spiel. Kaviar gehört nicht zu Aldi und wir haben dafür gesorgt, dass auch hier wieder die Wahrheit sozusagen zu ihrem Recht kommt und der Kaviar dort verkauft wird, wo er verkauft werden kann und wo es auch tatsächlich dann etwas komplizierter ist, ihn auf die Weise zu organisieren, wie es mir am liebsten ist, und nicht so einfach wie bei Aldi, wo es ja auch einfach ist, eine, sagen wir mal, Leberwurst zu stehlen.
Vielen Dank, Jörg Sundermeier. Das Buch 1200 ganz illegale Steuertricks erscheint im Verbrecherverlag, hat 468 Seiten und kostet 72 Euro. Dankeschön fürs ehrliche Gespräch.
Bitteschön, Ehrlichkeit ist unser Prinzip.
Ehrlichkeit ist ja zum Teil auch unser Motto. Und sag mal, Benedetti, ganz ehrlich, wo hast du denn die nächste Musik aufgetrieben?
Naja, ich dachte mir, 83 Millionen ehrliche BitTorrent-User können sich nicht täuschen. Und auch dort habe ich das nun kommende Musikstück von Soulvex gefunden. Das heißt, This is Excuse. Das ist die Entschuldigung für was auch immer. Musik.
Und da ist auch schon die Zeit abgelaufen von unserer 137. Folge von Der Kavalier in dir, dem Magazin für Kleinkriminelle von Kleinkriminellen.
Unsere Sendung können Sie auch als Podcast unter kavalier.folge137.de nachhören. Ohne Musik. Aber wenn Sie mir eine E-Mail an benedetti@kavalier.folge137.de schicken, werde ich Ihnen gerne ein paar Links zukommen lassen, wo Sie es downloaden können.
Und in der 138. Folge hören Sie Tabuthema Alterskriminalität. Eine Reportage über greise Gauner. Arbeitsmarktkiller Osten. Dank Schengen wird die Konkurrenz aus den ehemaligen Ostblockländern immer stärker. Aber was ist eigentlich deutsche Wertarbeit in kriminell? Und schließlich im Wissenschaftsblock steht die Natur im Fokus. Es geht um die Nützlichkeit von Schädlingen, die Schönheit von Unkraut und Elstern im Allgemeinen. Auf dieser Welle geht's jetzt weiter mit den Nachtgesprächen 2254. Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, kein Problem. Rufen Sie dort an und geben Sie sich als Rentner aus. Wir entschlüsseln das dann schon. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon waren Sascha Lobo und Sascha Benedetti. Bleiben Sie ein kleiner Fisch. Wir wünschen Hals und Einbruch.